Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu.
Nein. Moin, Moin und Hallo heißt das. Ihr seid hier. gregs-rpg.de, wisst ihr schon, so YouTube.
Jetzt hat er sich schon wieder reingehackt hier, dieser Gregor.
wie im Film. Ja, habe ich einfach eine Tastatur genommen und wild drauf rumgehauen. Weder ein Mausklick noch genau hingeguckt. Ich habe mich auf Level 3 gehackt in dem Podcast.
Ich bereue, dass ich dir mein Passwort gegeben habe für den Rechner.
Dein Passwort war 12345.
Ja. Nein, es war Moin Moin.
Achso, das war's auch. Ich dachte, ich sag Hallo zum Computer, deshalb war ich drin.
Guten Morgen, Gregor. Und ja, schön, dass ich bei dir sein darf und dass du bei mir bist. Finde ich toll.
Schön, Manu, dass du auch bei mir vorbeigekommen bist, quasi, oder dass ich dir meine Anwesenheit kredenzt habe hier. Denn ich habe es gespürt aus dem Äther, du willst hier über ein Thema reden, wo ich vielleicht ein klein wenig dazu beitragen kann.
Unbedingt. Oh. Und Äther ist ja auch schon fast das richtige Stichwort.
Ich habe gerade einen genommen, deshalb hört sich das auch so an.
Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über die Final Fantasy 15 Demo, Episode Duskar.
Ja, lass uns bei Demo bleiben, weil ich glaube, dass nicht mal Square Enix weiß, wie man es vernünftig ausspricht.
Die Final Fantasy 15 Demo, die kam jetzt mitgeliefert, sage ich jetzt mal, als exklusives Schmankerl mit dem Final Fantasy Type O. Also Type Zero.
Oder Type Zero. Genau. Das war schon lange angedacht. Irgendwie Type Zero war ein PSP-Spiel, was sie jetzt HD-ifiziert haben. Von PSP auf PS4 habe ich auch sehr selten gesehen, muss ich sagen. Mhm. Und da hieß es schon lange Zeit vorher, oh, für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so viel Bock haben, 70 Euro für ein PSP-Spiel auszugeben auf PS4 und Xbox One. Lass uns einen kleinen Schmankerl dazu packen. Und ey, die Leute warten ewig lange auf Final Fantasy 15. Mittlerweile ja auch schon seit 8+ Jahren in Entwicklung, wenn man alles zusammennimmt. Mhm. Da gibt es eine exklusive Demo, wenn ihr das Ding in der Erstauflage kauft. Und die ist durchaus satt. Also zumindest ist es ein ganz netter Grund dann zusätzlich zu dem Spiel, dass die Demo mit dabei ist. Genau. Eine nette Intention zum Kaufen.
Und die Demo, der Entwickler sagt ja, es ist momentan so zu 60% fertig, das Spiel. Also es ist einfach mal so ein Einblick in den aktuellen Entwicklungsstatus. Was wird Final Fantasy 15 für ein Spiel? Wie fühlt sich das an? Und ich glaube, das vermittelt es auch eigentlich ganz gut. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt vorher anfangen, warum das dann Final Fantasy 15 auf einmal ist. Es gehört ja zu dieser Fabula Nova Crystallis-Serie, die
was,
mit
Final Fantasy... Was die da geritten hat, ey.
So bezeichnen die es selber. Also ja. Fabula Nova Crystallis ist quasi so diese Bezeichnung für eine Trilogie wäre eigentlich der falsche Name inzwischen, aber so war es zumindest mal angedacht, so zu sagen, wir machen jetzt hier so ein Grundmystifizierung und auf dieser Basis entwickeln wir jetzt 2, 3 Final Fantasy Spiele. Final Fantasy 13 war ja quasi das erste.
Ja, es waren wirklich Final Fantasy 13 Spiele, ja, die sie entwickeln wollen. Deshalb hatten ja alle Spiele den 13er Namen drin.
Genau, und deswegen wollte ich darauf hinkommen, warum das jetzt Final Fantasy 15 heißt, weil es hat ja angefangen als Spin-off zu Final Fantasy 13 sozusagen.
Genau, es hieß, ursprünglich war es mal Final Fantasy 13 Versus und sollte, wenn ich mich richtig erinnere, also storymäßig nicht direkt dranhängen an dem richtigen Final Fantasy 13, das ja seine eigene Trilogie später noch bekommen hat, sondern es sollte in der gleichen Welt irgendwie spielen, aber auf einem anderen Kontinent oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das ist doch irgendwelche Überschneidungen geben kann, einfach aus dem Grund, dass sie 13 draufschreiben können, weil irgendwie Square Enix hat ja allerspätestens bemerkt, als sie fast bankrott gegangen sind, oh, lass uns lieber auf fast alle Spiele Final Fantasy draufschreiben, weil dann ist irgendwie garantiert, dass wir machen. Deshalb gab es vor ein paar Jahren auch ja dieses Final Fantasy 7 Spin-off Revival, wenn du dich erinnern kannst. Mhm. Na, da hieß es auf einmal, ja, es gibt jetzt auch noch Final Fantasy 7 Crisis Core und es gibt einen Kinofilm und da ist ja dieses Dirge of Cerberus, ein Ego-Shooter im Final Fantasy 7 Universum. Haben sie quasi eine Marke aus Final Fantasy 7 gemacht und das gleiche wollen sie mit dem 13er anstellen. Das wird unser Ding. alle Spiele nach Möglichkeit, ob es das normale 13 ist, ob es Final Fantasy 13 Agito sollte es heißen, das, was später zu Type-Zero geworden ist, was mal für PSP, dann für Handy, dann wieder für PSP angedacht war.
Und jetzt PS4.
Und jetzt PS4 und jetzt gibt es sogar ein Agito, was doch noch auf Handy rausgekommen ist, was aber nichts mit dem zu tun hat. Da sollte Final Fantasy 13 Versus mit dazuhören und da war das Kingdom Hearts Team war dran. Tetsuya Nomura, der die Charakterdesigns bei den Final Fantasy 7, 8 gemacht hat, der eher diese, ja, die modernen Final Fantasy Designs verantwortet. Ja, so ein bisschen teilweise androgyn, hohe Turmfrisuren, sehen ein bisschen so aus, als ob die von den Laufstegen Tokios quasi ins Spiel gefallen sind, die Charaktere. Der hatte sich hauptsächlich auch um Kingdom Hearts gekümmert und hat Final Fantasy Crisis Core oder 7 Crisis Core auf der PSP gemacht. Die haben sie gesagt, okay, wir brauchen so ein bisschen ein mehr action-orientiertes Spin-off, sozusagen, auf dem wir den 13. Namen draufklatschen können. Und während wir 13 entwickeln, mach du mal dein Versus 13, wir werden es anteasen, es gibt Trailer schon seit den frühen 2006ern, 2007ern und wenn es fertig ist, dann packen wir es raus und dann haben wir extra mehr Geld.
Genau,
das war so der
Final Hintergrund. Fantasy draufschreiben geht halt einfach immer.
Ja, ey, da kann egal was drin sein, packst ein Chocobo rein, hast Final Fantasy.
Und Final schon. Fantasy 15 wurde es dann schlussendlich auf der E3. Da haben sie dann gesagt, so, wir haben jetzt eine Special-Ankündigung,
ja.
Please understand. Und dann wurde aus diesem Versus wurde dann irgendwie eine 15. Was mich schon ein bisschen verwundert hat, ich meine, wer jetzt 14 vermisst, das ist ja die das Final Fantasy Online.
Ja.
Und 13er hast du ja, wie du schon gesagt hast, Lightning Returns und 13.2 und so weiter, diese Ableger bekommen.
Man könnte echt einen ganzen Podcast drum machen, Wahnsinn. Wo man versucht, das aufzuschlüsseln oder irgendwie so eine Regierungsuntersuchung machen, ja, weil ich brauchte so ein 800-seitiges Papier, ja. Das mir alles erklärt.
Wenn man jetzt aber Final Fantasy 15 die Demo anspielt, so arg viel mit Final Fantasy 13 hat es auch nicht mehr zu tun. Ich habe nachgelesen, diese Elsi und Falsi, die in Final Fantasy 13 für große Verwirrung gesorgt haben, die sind hier auch nicht mehr so benannt. Es soll ja quasi noch dieses gleiche Universum sein, aber in einer deutlich zukünftigeren Version. Also wir können ja gleich nochmal drauf hinkommen, aber es fühlt sich an, als spielt es in einer uns ähnlichen Echtzeitwelt. Also es fahren Autos durch die Gegend, es gibt Tankstellen, es gibt irgendwie White Trash Trailer Parks, in denen man übernachten kann. Es fühlt sich nicht mehr so Fantasy-Setting an wie jetzt Final Fantasy 13 oder so. Ja, es ist eine komplett andere Atmosphäre auf jeden
Fall. Ja, das gefällt mir ganz gut, dass es ein bisschen geerdeter ist, in Anführungsstrichen. Also so das Verhältnis, ich so rein vom Design und vom Look her, die Final Fantasy 13 Sachen waren schon okay für das, was sie waren, aber natürlich so das Verhältnis, speziell wenn die anfangen, ihre eigene Mythologie wieder aufzustellen, da schon erwähnt, dieses, es gibt die LC-Wesen, die Lassi-Wesen, die Falsi, Puls-Falsi, was wieder was anderes ist, wo du innerhalb des Spieles irgendwelche Dokumente einem Monster aus dem Hinter ziehen musst und dort genau lesen, was Phase ist, bevor du irgendwas verstehst. Das war nicht wirklich so verhältnismäßig, man konnte sich dem nicht wirklich dann mit dem identifizieren irgendwie.
Es und war jetzt so schwurbelig alles. Also es hatte schon eine nette Atmosphäre, aber es war so schwurbelig, man hat nicht so richtig verstanden, was das jetzt alles soll, wenn man nicht 20, 30 Stunden damit verbracht hat, irgendwelche Wikipedia-Einträge zu lesen.
Selbst dann, also wenn ich immer, mich macht dieses Argument immer ein bisschen sauer. Ja, ey, Final Fantasy 13 hat ja eine tolle Story, du musst nur die Dokumente lesen. Leute, ein Spiel, was hauptsächlich auf Story basiert, weil so viel Außerkämpfen ist in den 13er oder im ersten nicht wirklich dran, viel von der Mythologie und von der Entwicklung dann in irgendwelche schriftlichen Dokumente hinpackt, wo du ein fucking Videogame-Medium hast, um das anders darzustellen, um Cutscene zu machen, um Gameplay-Abschnitte drumherum zu bauen, dann ist was falsch gelaufen.
Das finde ich, darf sich kein Spiel erlauben. Also Bioshock hat sowas ja wenigstens geschafft, dir das während des Spiels zu erzählen, ja, dass du nicht anhalten musst.
Auch das war eine Notlösung, finde ich immer. Ja. Ja, eine Notlösung, ein gutes Beispiel, aber hast du Infinite durchgespielt? Ich werde jetzt nicht spoilern, aber ja. Da erfährst du ja auch so, was die Krux der Story ist, hauptsächlich durch die Audiologs, weil du kannst dir schon ein bisschen was zusammenreimen. Das ist auch eben so eine halbe Notlösung. Ich fand die Infinite-Story ziemlich cool, aber auch erst nachdem ich sie komplett verstanden habe, nämlich die Audiologs mir nachträglich angehört haben. Und wer sind diese komischen Zwillinge, dieser Mann? Mann und diese Frau was. Aber wenn das innerhalb des Spiels verbaut worden wäre, ne, dass man während des Spiels auch wirklich diese Aha-Momente hat und nicht, what the fuck, erstmal muss ich studieren, um zu sehen, warum bin ich jetzt emotional involviert in diese Szene? Ich weiß es nicht, lass mich nochmal nachlesen. Oh, hätte ich es gewusst, dann wäre das
dann ja besser Sinn gemacht.
Genau. Dann hätte es irgendwie Sinn gemacht. Auch diese Audiologs kann ich auch nicht mehr sehen. Ja. So, ich brauche Story, ich habe ein Spiel, wo ich das nicht vernünftig verbauen kann. Ich finde irgendein Tonband, wo jemand von seinen letzten Minuten redet. Ja? Mhm. Das ist ja seit Resident Evil ist das out. Ja? Dass man da Dokumente
liest. Und das Problem hatte Final Fantasy 13 auch.
Aber das ist enorm stark.
Wir schweifen ab, bei Final Fantasy 15 habe ich zumindest kein Dokument zum Lesen gefunden.
In der Demo waren sie noch nicht fertig, die Dokumente. Nee, aber du hast es angesprochen, also rein vom Look and Feel her, es hat auf jeden Fall einen komplett anderen Touch als 13. Manche werden vielleicht sagen, oh, seitdem die Spiele so ein bisschen moderner aussehen, du hast jetzt die Boyband, die du spielst. Mhm. An sich, das ist also, als ob die wirklich wieder von den Laufstegen von Shibuya da runtergefallen sind, die Hauptcharaktere. Aber inhaltlich, die Entwickler haben auch gesagt, und ich glaube, das ist so ein Appeal, der mich besonders anmacht, ist, dass es so eine Art Roadmovie sein wird. Ja. Du hast das Auto als zentralen Mittelpunkt, dass du quasi deine Gruppe an Jungs hast, die durch eine Story angetrieben werden. Der Prinz Noctis, glaube ich, heißt er, ne? Der Hauptcharakter, mit seiner Truppe an royalem
Entourage. Der royalen
Gefolge, mit seiner Entourage, genau. Ne? Das ist wirklich das wie so Entourage mit deinem Boys Club ist unterwegs.
Genau. Und ich möchte die gerne umbenennen in Turtle und Drama.
Das wäre
im finalen Spiel.
Oh, das wäre sehr lustig, wenn man das wirklich abändern könnte. Ja. Und dann das Ziel des Spiels ist es, irgendwie den Aquaman-Film zu drehen.
Sehr geil.
Oder den
Siemen-Film.
Irgendwie sowas.
Ja, Boyband hast du schon gesagt. Also es ist schon ein bisschen irritierend. Die Demo fängt ja nicht vorne am Spiel an. Nee. Diese Episode wirft uns ja so mitten rein. Man ist schon irgendwie Level 12, 13 oder irgendwie sowas. Und ist einfach so ein Abschnitt irgendwo mitten im Spiel, den sie halt fanden, das ist irgendwie stellvertretend. Man wacht im Zelt auf, also mit so einer Zwischensequenz. Und die vier Jungs liegen gestriegelt und voll gestylt schlafen die selbst mit Lederhandschüchen.
Ja, so ist es ja bei mir auch. Ja, ich leg mich ja einfach schlafen. Ich habe aber mein Design-Team, weil wenn ich aufwache, möchte ich, da haben die ja genug Zeit, um an mir zu arbeiten für den Rest des Tages. Dann möchte ich geschminkt sein, die Frisur muss sitzen, ja, die
Nieten müssen angebracht sein. Vor allem die Frisur ist wichtig
bei dir, ja. Ja, natürlich, das ist das Wichtigste. Also ich habe extra mein Design-Team, was sich darum kümmert, während ich schlafe. Und so ist es bei denen wohl auch. Oder jemand hat so die Nachtschicht übernimmt er und der designt dann immer. Ne? Du machst die Design-Schicht, bitte mach mir die Haare, bis ich aufgewacht bin.
Aber genau so kam es mir vor. Die wachen alle fertig auf und dann wird man in diese Situation geworfen, das Auto, was du gerade angesprochen hast, ist kaputt und steht an der Tankstelle und muss repariert werden und sie haben kein Geld. Und was macht man als fleißiger Final Fantasy Spieler? Leveln und looten und grinden natürlich. Ja,
Monster jagen, Zähne verkaufen.
Genau. Ne?
Weil das ist das, was Geld einbringt dort, wo sie angekommen sind. Und ich meine, da ist ja wohl irgendwie eine dramatische Storyline noch hinten dran. Man liest ja ein bisschen. Ich habe mich jetzt nicht so zu 1000% damit beschäftigt, weil ich mich dann vom Spiel überraschen lassen will, wenn es rausgekommen ist. Die scheinen auf der Flucht zu sein, weil in ihrem Königreich irgendwie das Imperium eingewandert ist. Der König wurde angeblich getötet. Der Prinz ist auf der Flucht und will jetzt irgendwo, muss irgendwo zu einer Scheibe hin. Hieß es, ja. Also das ist der Zielort, wo sie ankommen sollen. Und das Auto ist kaputt. Ich spüre da zwar nicht so viel Dramatik im Moment, aber die können sich sagen, okay, dann lass uns mal entspannt ein bisschen Monster jagen, ja, bis wir das Auto wieder hinkriegen, weil es kostet viel Geld, den Keilriemen zu ersetzen.
Ja, und auch super, 25.000 kostet das Auto zu reparieren, 25.000 Jill. Und dann findet man gleich als allererstes so ein Schild, so Wanted, ein Behemoth läuft hier durch die Gegend, Belohnung 25.000 Credits. Ja,
ich muss es lernen, übrigens Behemoth.
Behemoth. Sagt
man dazu. Ich habe auch immer Behemoth gesagt die ganze Zeit.
Behemoth,
aber Entschuldigung. Behemoth sprechen sie es aus und naja, nicht ganz, wenn ich mich nicht irre, sind es 20.000, die Reparatur kosten, also hast du noch 5.000 Klimpergeld.
Nee, ja. War genau 25.
Aber war es echt 25? Ja. Okay, ich hatte die fast alle gesammelt vom Geld her, bevor ich den Behemoth überhaupt angegangen bin. Also ich hatte so knapp 18.000, weil ich einfach ein bisschen gelevelt habe und das Kampfsystem ausprobiert habe. Es müsste auch gehen, ohne den zu schlachten, dass man es durchspielen kann. Müsste
gehen, wenn du es dann bezahlen kannst, ja, genau.
Ja, sollte eigentlich dann die Hot Pants Cindy, ja. die mit einem dicken, hast du es auf Englisch gespielt oder auf Japanisch?
Ja, auf Englisch, ja.
Auf Englisch habe ich es auch, einfach um mal zu sehen, Japanisch kannst du ja immer machen, weiß ja, was du da bekommst, aber ich bin immer interessiert daran, wie die englische Synchro geworden ist. Und die hat ja so die Mechanikerin, die Tochter von Sid anscheinend, der auch in jedem Spiel auftaucht, die Figur, in Hot Pants und mit dem dicken, fetten Südstaaten-Akzent, die macht, okay, sir, I'm gonna repair your car for 25.000. Just give me a second, sir. Und dann bewegt sie hot ihren Ass, so wie sie sein soll.
Also das ist schon sehr japanisch an der Stelle auch,
wie es
dargestellt ist.
Eine komische Mischung zu, das ist so, wie sich Japaner Amis vorstellen.
Ja, ja,
genauso ist es, ne? Wenn du sagst, mach mir mal bitte eine Karte von Amerika, da kommt eine Karikatur dabei raus, ja. Da kommt
allein schon diese Tankstelle, ja, und dann dieser fette Schlitten und dann diese übersexualisierte Sid, kein Mechaniker der Welt, keine Mechanikerin der Welt würde das als bequemes Outfit wählen, wenn der BH offen die Brüste raushängen lässt und die Hose so eng ist, dass man sich nicht damit bücken kann, ohne dass du Angst hast, die Hose platzt gleich. Also,
jetzt weißt du auch, warum es so viel kostet, ja? Die Show ist extra.
Ja. Ja, aber das wird ja dann auch angesprochen. Also der Tankstellenwart bedankt sich ja dann auch bei dir, dass du so eine sexy Mechanikerin da angeschleppt hast und so. Mhm. Also. Naja, gut. Kann man mit Augenzwinkern drüber gucken.
Ja, das Design ist auf jeden Fall sehr eigenständig. Also man muss schon mit dieser japanischen Art der Ansicht zurechtkommen und auch, dass die eben sehr Boyband-Charakter haben, die Leute. Die können auch genauso gut dann Backstreet Boys-Songs singen, während sie unterwegs Monster schlachten.
Die sehen wirklich genauso aus, also mit so Nieten, Hemdchen und offenes Dekolleté und Bauchmuskel, eingeölter Körper. Also es wirkt ein bisschen, vom Design bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber ich mag halt auch, dass es irgendwie so japanisch daherkommt, mit aber diesen westlichen Einschlägen. Also, dass es dann halt auch so diese Trailerpark-Atmosphäre hat, wenn du dann da in dem, du hast ja dann immer so Lager, wo du dann übernachtest. Also, du levelst nicht im Spiel diesmal, sondern du levelst immer nur hoch und kannst deine Erfahrungspunkte dann einkassieren quasi in die nächsten Levelstufen, wenn du Rast machst.
Genau.
Entweder du machst so ein Lagerfeuer auf an so bestimmten vorgesehenen Punkten oder eben an der Tankstelle ist dann so ein Wohnwagen, der kostet dann zwar ein bisschen Geld zum Übernachten, aber du kriegst noch verschiedene Boni dazu. Und das ist schon ganz nett, weil dann sitzen sie da und machen sich Lagerfeuer, dann wird,
machen
so, ein
schönes, sich essen,
wird ja, so ein Bild ja. eingeblendet. Du musst Zutaten sammeln, damit du verschiedene Speisen kochen kannst. Also einer deiner Entourage-Leute, der kocht dann für dich. Natürlich. Und dann kommt halt so ein bildschirmfüllendes Bild von so einem Schweineeintopf oder Toast mit Spiegelei.
Ich wette, das hat die längste Zeit gedauert, Essensbilder zu rendern. Ich habe das Gefühl, du hast schon erwähnt, dieses mit den Lagerfeuern, es ist ja quasi ein Open-World-Gebiet, wo du hingeworfen wirst. Du hast eine Mission, die du erledigen musst, da gibt es deine Questpunkte, also die Monster zum Angehen, da Sidequests zu machen, da gibt es eine Location zum Angucken, da kannst du pennen. Und das ist eine der Kritiken, die Square Enix seit dem ersten 13er versucht auszuhebeln. Jedes Spiel in der Nachfolge, ob es 13.2 oder Lightning Returns noch viel mehr war, hatte ja so einen Open-World-Touch. Und das ist, glaube ich, das Ziel, wo wir angekommen sind. Es ist vollkommen Open-World-mäßig, also als ob du wirklich so deine große Spielfläche bekommen hast, wo alles drin verteilt ist, und mach dein eigenes Glück, inklusive diesem neuen Level-Up-System mit den Rastplätzen. Was ich eine ganz coole Sache übrigens finde, ich freue mich dann umso mehr, wenn die Level einfach hochschnellen, nachdem ich sehr viel Experience gesammelt habe. Und wenn du im Wohnwagen übernachtest bei Raststätten, das kostet da zwar Geld, anstatt kostenlos, aber du kriegst einen Experience-Multiplikator. Also fand ich auch ganz geil. Oh, ich gehe für 200 Gil in den Wohnwagen und dann kriege ich 1,5 mal so viel Experience. Guck mal, wie viel Level ich schnell aufsteige. Das macht Spaß.
Ja, und es hat auch so eine schöne heimelige Atmosphäre, wenn die dann da am Lagerfeuer sitzen und so. Man sieht dann so, wie so die Sonne untergeht und das Feuer brutzelt und die sitzen wirklich in ihren Campingstühlchen und unterhalten sich so über die Abenteuer, die sie tagsüber erlebt haben.
Die unterhalten sich über den besten Haarfestiger. Ja. Ja. Nagellacktipps und so weiter, also können sie alle austauschen.
Open World, ja, weil ich meine, 13 war ja auch extrem schlauchig, bis man zu diesem Gebiet kam, wo sich dann ein bisschen geöffnet hat.
Was auch sehr merkwürdig war. Also das
aber Gebiet, es war so schlauchig, das ist unfassbar, oder?
Es ist so, dass den 10er hattest du ja auch bestimmt gespielt, ne?
Ja, ja.
Und so weit weg ist Final Fantasy X von 13 ja nicht, was die Struktur angeht. Da hast du ja auch diese eher zusammengebauten, eher schlauchigen Level. Nur beim 10er wurde es eben wesentlich besser verbaut und kaschiert, dass du auch Abzweigungen hast, dass du auch wirklich eine World Map hast, die sich anfühlt, als ob du zusammenkommst, also dass die Gebiete irgendwie miteinander zusammenhängen. Die Abwechslung ist wesentlich größer gewesen. Hier hattest du das Gefühl, du hast einen Korridor nach dem anderen. Ja,
das die, war ja auch so. Ja.
Die einblendbare Karte hat nicht viel geholfen. Ne? Dass sie dir einfach dann zeigt, da
die hat dir nur noch mehr gezeigt, wie eng das alles ist.
Ja. Ich kann die Gegner ganz hinten sehen, wenn ich gerade ausgucke am Horizont, die ich gleich in 35 Minuten bekämpfen werde. Also sowas gefühlt teilweise. Und da als Alibi nach so 30 Stunden zu sagen, ja, jetzt haben wir aber eine große Steppe, was sich übrigens auch relativ ähnlich zu dem 15er jetzt hier angefühlt hat. Mhm. Ne? Weil das war ja auch so Mission, da hast du auch Behemoths, die du angehen musst. Und da hat erst das Spiel so seine Stärke gezeigt, der 13er, was man mit den ganzen Systemen, die man erstmal so Punkt für Punkt gelernt hat, anstellen kann. Das ist einfach konträr zu dem gewesen, was wirklich Rollenspiele ausgemacht hat. Die haben so viele Jahre an dem 13er entwickelt. Währenddessen gab es deine Oblivions und die anderen West-Rollenspiele, deine Fallouts, die komplett in eine andere Schiene gegangen sind. Und da wirkte das zwar grafisch geil, aber antiquiert
im Inhalt. Und 15er geht jetzt wirklich und öffnet sich halt komplett. Also du hast eine riesige Fläche jetzt also auch in der Demo.
Erstmal in der Demo. Ne? Ich weiß ja natürlich nicht, ob das für den Rest des Spiels gilt, ob du nicht einfach so einen Spielplatz nach dem anderen nur hast und dann musst du sehr lange Auto fahren. Vielleicht ist es ja auch so.
Ich gehe mal davon aus, dass man einfach zwischen den Gebieten dann Ladezeiten haben wird, indem man eben mit dem Auto sagt, ich fahre jetzt ins nächste Gebiet. Das ist jetzt meine Vermutung, aber dieses Gebiet selber war schon extrem groß.
Ich will auch so ein bisschen Ridge Racer haben, ja? Dass man mit dem Auto nochmal so ein bisschen um die Kurven driftet. Und ich will, also wenn da keine Verfolgungsjagden oder Szenen mit dem Auto drin sind, haben sie was verpasst.
Absolut, ich.
Ja. Also da muss hinter mir, was weiß ich, irgendwie so ein Bahamut hinterher und will mich dann weglasern mit seinem Feueratem und ich muss dann so um die Kurve 360 Grad drehen und so, dass ihm die Reifen ins Gesicht nochmal. Das möchte ich sehen. Das will ich dann haben, wenn das Spiel draußen ist. Bitte.
Unbedingt. Das Auto spielt jetzt hier nicht so eine große Rolle. Man ist hauptsächlich zu Fuß unterwegs. Chocobo-Reiten wird es wohl auch geben. Wir haben so eine Chocobo-Farm, wo man auch welche ausleihen könnte, aber die sind noch nicht fertig. Also das ist in der Demo einfach. Die müssen noch gefüttert werden.
Und genau, so. auch wilde Chocobos, die man irgendwie finden kann. Das ist als Mission angelegt, also als Sidequest. Aber ich dachte, du findest einen Chocobo. Ja, findest einen Chocobo und reitest ihn. Nee, du findest ihn und sagst, guck mal, ein Chocobo, schön.
Das heißt, man ist sehr viel zu Fuß unterwegs und man läuft schon auch ein paar Minütchen da rum, um von der Tankstelle bis zum Behemoth zu kommen und so weiter.
Ja, es wird ja auch in richtig echten Metern angezeigt und nicht in Final Fantasy Metern. Also kannst schon sehen, dass du ein Gebiet hast, was ungefähr so 2 Quadratkilometer oder so durchschnittlich so abdeckt, inklusive Höhlen, wo du reingehen kannst. Und speziell hier, wenn du beim Behemoth, den du jagst, der hat ja auch sein Jagdgebiet, was nochmal zusätzlich auf einmal größer ist drin, als du draußen reinkommst, wie diese Telefonzelle bei Dr. Who ein wenig.
Genau, draußen ist nur so eine Felswand und innen drin ist dann auf einmal so eine riesige Ruine.
Ja, gehst in die Felswand und auf einmal das Gefühl, ich bin hier angekommen in Papua-Neuguinea, was ist denn los?
Und die Höhle selber, also es gibt so ein paar verzweigte so Winkel, wo man dann eben so Subquests hat. In der Höhle findet man dann eben auch diese Summon Geschichte, den einzigen, den man in dieser Demo jetzt einsammeln kann.
Was eine coole Sache war, ich wusste jetzt nicht, was mich in der Höhle erwartet. Ich hatte die Demo ja schon mal gespielt und bin so von alleine über diese Höhle gestolpert. Mhm. Dann habe ich nochmal angefangen, das Spiel richtig gespielt, da wirst du ja von der Story hingewiesen. Und so die Summons, die Esper, die Bestia oder wie man sie nennen will, die großen Magien und Zauber, die haben mich, wenn du den gefunden hast in der Höhle und den später anwendest, das ist schon ganz klassisch. Ne? Du benutzt den quasi als Super-Special-Attacke mit großer Animation, aufwendig, Explosion und so weiter und nicht mehr wie es bei, ich glaube beim 13er war es ja auch so, dass die nur als Charakter mit aufgetaucht sind. Ne? Also so ein bisschen Animation, aber die haben dann neben dir gekämpft. Nee, jetzt ist es so eine alles zerstörte
wie früher Mega-Animation. Wieder, ja genau.
Genau, und das fand ich schon einen schönen so Oldschool-Callback. Ja, Überraschung, ja, einen Esper gefunden und das ist der gute alte Ramu, ja, der alte Opa mit dem langen Bart, der Blitze aus seinem Stock verschießt und der macht einfach mal aus dem Behemoth nachher mit einem Move Ragu.
Was aber das ist nicht nur ein bisschen übertrieben, das ist wirklich, also überdimensional groß. Das war wirklich, also der Behemoth ist ja schon relativ groß im Vergleich zu den vier Charakteren, so wie normale Summons eigentlich so die Größe.
Es war auch
und dann kommt dieser Ramu und macht halt alles dem Erdboden gleich. Aber so dermaßen übertrieben, dass da kommt so ein Riesenfinger. Es hat so einen God of War Moment eigentlich.
Gell? Das stimmt,
ja. Da kommt so ein Riesenfinger wie bei dieser Szene mit den Titans und hebt dich dann so auf und nimmt dich in die Hand, wie so, also so King Kong Referenz. Und dann schießt er aus diesem Stock und danach brutzelt alles nur noch so vor sich hin und überall glimmt's noch so und es ist alles zerstört. Und du hast dem davor halt wirklich nur so Kratzer zugefügt, dem Behemoth, und dann kommt der halt und macht einmal fupp und alles ist weg. Also es war schon sehr gut gewählt für die Demo, so einen Mega-Wow-Effekt da noch drin zu haben.
Ja, man hat auch gemerkt, dass der Fokus jetzt so auf das Bekämpfen eines bestimmten Gegners. Normalerweise, du hast bei Final Fantasy, auch beim 13 ist es so gewesen, du hast so Ultra-Riesenmonster, aber die werden ein bisschen behandelt wie ein Gegner nach dem anderen. Normales Kampfsystem, hast du so hier der Kampf gegen die Mechimis, der eigentlich normaler Kampf in den Games vorher gewesen wäre, die schaffen es alleine nicht, der wirkt wie ein riesiges Monster. Und dann brauchst du eben diese super-duper Spezialattacke. Das macht das Monster interessanter und aufwendiger und den Kampf wirklich involvierter. Und es zeigt auch, dass der Aha-Effekt, als Ramu dann rausgekommen ist, als der Esper dann erschienen ist, habe ich auch so mit so halb offenem Mund da gesagt, oh, geil. Ne? Und nicht mal, ach, ist noch, lass mal die Animation verlieren. Nee, das war mal wieder ein bisschen so ein geiler Aha-Moment. Ja. Das war schön, dass sie diese Mischung wieder gefunden haben.
Die Frage ist halt, wie das dann im fertigen Spiel, also wenn die dann immer wieder diese gleiche Animation kommt, ist
ja, irgendwann wirst du es reihenweise Animation haben, du wirst auch reihenweise Behemoth schlachten, aber ich denke, dass du immer wieder mal so Aha-Effekte haben wirst, wo neue Bestia dazukommen oder neue Esper da sind und was Neues mit denen gemacht wird. Einfach nicht alles für selbstverständlich nehmen. Mhm. Das ist immer so das, was so Gewöhnung ist dem Spielspaß abträglich. Ja? Und irgendwann hast du dich zwar gewöhnt, aber dann bist du überspringen und dann wird was anderes auftauchen, was deine Spannung wieder findet, im besten Fall.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber wir müssen noch ganz ausführlich über das Kampfsystem sprechen. Also wir haben gesagt, es gibt Open World, man läuft rum, im Gegensatz zu den ganz alten Final Fantasy, also das haben sie jetzt ja schon eine Weile, siehst du die Feinde, das heißt, du kannst ihn auch drumherum laufen, es gibt keine Zufallskämpfe mehr.
Mhm. Das heißt, du gehst separater Kampfbildschirm.
Genau, das heißt, du gehst zu den Feinden hin und kämpfst aber dann gleich los. Im Unterschied zu Final Fantasy 13, da hast du ja quasi den Kampf damit aktiviert, konntest ja auch so von hinten reinschlagen und so weiter. Und dann warst du in einem extra Bildschirm, der noch so an dieses Active Time Battle orientiert war, also eher so strategisch. Zwar auch in Echtzeit, aber eben mit so Tasks und eigentlich noch so rundenbasiert angelehnt. Mhm. Und Final Fantasy 15 ist ja auch so eher die Ecke Kingdom Hearts, also ein Active Cross-Battle nennen sie es, glaube ich. Eigentlich ist es eher ein Actionspiel. Du spielst nur noch den Prinzen und es ist eigentlich nur noch ein Hack'n'Slay. Also ich war vom Kampfsystem war ich ehrlich gesagt total enttäuscht irgendwie bisher.
Oh, ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist eben immer etwas, wo die Final Fantasy Spiele spielen, damit das 13er Kampfsystem, speziell beim ersten, habe ich es ein bisschen mehr gleichgesetzt mit, du hast ja nicht aktiv wirklich gekämpft, sondern du warst mehr so ein Coach.
Genau.
Ja, du warst wieder der Football-Trainer an der Seitenlinie, der so Taktiken reinschreit. Du machst jetzt den Angriff, du machst jetzt die Verteidigung, du heilst. Und so, und das immer zwischen diesen Rollen gewechselt. Mhm. Oder Paradigm-Shift oder Paradigmenwechsel, wie sie es genannt haben, mit ihren komischen Titeln. Aber du hattest sowas in der Form, wo es ein bisschen echtzeitiger war, beim 12er beispielsweise. Ja. Was sich ja sehr stark an MMOs angelehnt hat, wo du auch in Echtzeit in die Gegner reingelaufen bist, kein separater Kampfbildschirm. Du hast vorher Taktiken festgelegt, das ist was ich vermisst habe jetzt bei der Demo beim 15er, dass man jetzt nicht irgendwie das Charakterverhalten seiner Kollegen dann anpassen kann. Aber du hast gemerkt, okay, es sollte mal ein Spin-off sein. Die haben sich also ein bisschen mehr getraut, mit dem Kampfsystem was anzustellen. Und es ist mehr angelehnt an Kingdom Hearts, zum Glück nicht zu sehr, weil ich das Kingdom Hearts Kampfsystem sehr scheiße finde, muss ich sagen. Ein bisschen mehr an Crisis Core erinnert, wo es besser geworden ist. Und es ist noch rein vom Gefühl her, ich hätte auch vorhin gesagt, ich hoffe, ich krieg nichts durcheinander, weil ich habe jetzt parallel Bloodborne gespielt. Und da hast du ähnliche Aktionen, aber doch auf anderen Knöpfen gelegt. Ja? Und ich habe die direkt ineinander gespielt und war ein bisschen verwirrt. Okay, warte mal, nee, ich muss den Knopf gedrückt halten zum Angreifen. Es soll auf jeden Fall ein bisschen mehr Dynamik reinbringen und ich finde, das kriegen sie.
Es ist halt sehr actionorientiert auf jeden Fall.
Es ist sehr actionorientiert. Es ist noch wild in der Demo, sehr wild in der Richtung, was so die Kamera angeht, das Fokussieren eines Gegners. zwischendurch wechseln. Die Magiepunkte, die du hast, diese Tachyonensprünge haben sie es genannt. Ne? Ja. Die haben gemerkt, okay, wenn wir das Kampfsystem so aufbauen, du bleibst ja nie wirklich direkt von dem Gegner, weil die wild hin und her rennen. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, wie du warpen kannst. Direkt zum Gegner hin zum Hauen. Und das Ausweichen mit Konter und dass du dann Indikatoren hast, oh, da kommt einer von hinten, also musst du nach dorthin blocken und ausweichen. Das ist alles noch ein bisschen wild, aber ich muss sagen, mir hat es auch ordentlich Spaß gemacht und ich freue mich drauf. Also mir hat es besser gefallen jetzt als das 12er Kampfsystem beispielsweise. Ob es ans 13er rankommt, muss man noch sehen, weil das eigentlich auch ziemlich cool war, wenn man sich dran gewöhnt hat. Ich bin immer dafür, was Neues auszuprobieren. Und wenn es ein Echtzeitkampfsystem ist wie hier, was noch geschliffen werden muss, dann gerne.
Ja, also ich war erst ein bisschen geschockt, weil ich dachte, Final Fantasy 15, so als großes Final Fantasy, ohne taktischen Kampf, seltsam. Dann habe ich eben kapiert, ach ja, Quatsch, das ist ja nur ein Spin-off gewesen. Das ist ja quasi ein Ableger vom 13er und deswegen probieren die da auch mehr aus. Dann habe ich aber jetzt so nach der Demo, nach den drei Stündchen oder was man da Zeit verbringen kann, drei, vier Stunden maximal.
Ja, hab ich einige so, ein bisschen mehr.
Ja, also wenn man mehr, man kann da mehr Zeit verbringen, wenn man hochlevelt, aber wenn man
jetzt... Du musst doch auf Level 99 bringen, die Charaktere, das ist so wichtig.
es fühlt sich noch nicht so ganz fertig an, ehrlich gesagt, vom Kampfsystem. Also nee. Ich habe dauernd das Gefühl, eigentlich ist diese Action-Komponente so ganz, ganz nett und auch man steuert ja nur den einen Charakter. Das heißt, man hat diesen Prinzen und kann sich darauf voll konzentrieren. Und die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Der hat keine eigene Waffe. Also er rennt ohne Waffe rum. Der erzeugt beim Zuschlagen immer eine, wie so eine Hologramm-Waffe. Du kannst dann quasi so hin und her wechseln und kannst verschiedene Waffen auf oder Waffeninkarnationen auf so Slots wählen. Also du hast den Standardangriff, du hast den Blockangriff, den Counterangriff und den finalen Schlag. Und darauf kannst du dann quasi diese Waffen, die du dann nach und nach freischaltest, so legen. Und je nachdem, wo du sie drauflegst, haben die dann unterschiedliche Auswirkungen. Also ich glaube, damit rumzuspielen wird dann im finalen Spiel auch Spaß machen. Mhm. Sozusagen, okay, also ich nehme jetzt auf diesen Slot lege ich jetzt das, was mir diese Mana-Punkte irgendwie wieder zurückbringt bei jedem Schaden, den ich mache. Oder, hier mache ich irgendwie, dass die Feinde irgendwie benommen sind, wenn ich sie erwische und so weiter.
Ja, du wirst wohl, denke ich mal, je nach Gegner und genau. Charakter und Items, die du bekommst, also Waffen. Du findest ja auch eine Waffe in dieser Höhle, eine zusätzliche, aber die habe ich jetzt nicht so direkt einsetzen können, weil ich nicht ganz kapiert habe, wie ich zu Beginn auch nicht dieses Waffensystem kapiert habe, weil du bekommst zwar ein Tutorial, aber so, okay, was wolltest du nochmal von mir? Ich muss es nochmal ein bisschen selber ausprobieren, bis ich diese Waffen, okay, ich will die Reihenfolge aus und welche Waffe wann sich materialisiert in meiner Kombo.
Das habe ich auch erst nicht kapiert. Ja, das ist nicht ganz so durchsichtig und das meinte ich auch mit noch nicht ganz fertig. Also
ja.
Und dann war mir der Kampf aber insgesamt sehr, sehr hektisch, was aber hauptsächlich an der Kamera liegt. Also du fokussierst dann immer einen Gegner und dann springst du mit diesem Warp-Sprung dahin und schlägst dann zu und dann merkst du, ach Mist, jetzt kann ich nicht mehr blocken, weil jetzt habe ich keine Mana-Punkte mehr, weil der Sprung irgendwie 10 Mana-Punkte gekostet hat. Und dann musst du wieder irgendwie eine Deckung suchen, wo du dich dann aufladen kannst und dann kommt wieder irgendein Viech von hinten und erwischt dich und rennt dich um. Also ich habe mehr mit der Kamera eigentlich gekämpft als mit dem Kampfsystem selber.
Der größte Gegner dabei. Also ich will das jetzt nicht so zum großen Bloodborne-Exkurs oder so machen, aber rein jetzt so Echtzeitkampfsysteme. Ne? Wenn du Souls oder Bloodborne oder solche vergleichbare Spiele gespielt hast, das sind eben die Games, die sich wirklich komplett auf den Kampf in Echtzeit hingeeicht haben und auch eine Methode gefunden haben, okay, wenn ich den Gegner anvisiere, geht die Kamera hinter mir, damit ich die Übersicht habe, dann kann ich ausweichen, ich kann mich auf das und das konzentrieren. Auf diese Sachen wird gar nicht geachtet bei dem 15er, sondern du hast dieses wilde Mischmasch und musst fast schon mehr, wie so bei Musik oder Rhythmus spielen. Ja, im Hintergrund passiert irgendwas, aber achte lieber auf den Indikator, wo du in welche Richtung ein Angriff kommt, den du blocken kannst oder ob du in der Ecke so eine Möglichkeit findest, um einen Warp-Sprung zu machen und dich dann zu heilen, dass du mehr auf das Oberflächliche achten musst. Und da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden, so ein bisschen mehr Übersicht zu machen. Deshalb hast du auch die separaten Kampfbildschirme vorher gehabt, weil du wusstest, die haben ihre feste Position im Kampf und deshalb kann der Kampf aufwendig gemacht werden durch neue Kameraperspektiven und Cutscene-mäßige Angriffe. Mhm. Na, aber du wusstest trotzdem immer noch, wo dein Charakter sich befindet. Hier ist es mehr, pack hin, hoff aufs Beste. Deshalb kannst du ja auch nicht wirklich richtig zu 100% immer sterben. Ne? Wenn die Energie runter ist, dann kommt einer deiner Kollegen und tippt dir kurz auf die Schulter, mach mal weiter. Ja, okay, mach ich. Und da habe ich wieder Energie und deshalb regenerieren sich Hitpoints von alleine, Magiepunkte von alleine. Es wäre sonst unmöglich zu spielen, wenn du so ein stringentes System hättest, damit sondern alles so locker und free-flowing. Selbst wenn du gestorben bist, kannst du, also die Hitpoints auf null sind, kannst du zur Ecke hingehen und dir einen Potion holen oder warten, bis dir einer auf die Schulter tippt. Ich hoffe mal, also wenn jetzt dran gearbeitet wird, ich glaube diese 60% Nummer, die sie genannt haben, dass das Spiel fertig ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht die 60% Fassung hier gesehen haben, sondern eine frühere vielleicht sogar.
Ja. Na, die Demo muss ja auch fertig gemacht werden.
Die hatten sie wahrscheinlich irgendwann zur E3 letztes Jahr fertig, wo Leute dann reinschauen konnten bereits. Und hier sind sie bereits um einiges weiter, was das inhaltlich angeht. Und deshalb ist ja auch die Demo nicht nur ein Einblick für uns, sondern die Möglichkeit auch Feedback.
Ja.
Zu nehmen für Square Enix, dass sie solche Sachen ausbessern und machen, weil wenn ich auf Dauer nur ein wildes Gegner- und Angriff-Mischmasch vor mir sehe, das ist nur buntes Zeug, was passiert auf dem Bildschirm.
Und vor allem ist es ein Final Fantasy-Spiel, also das wird man 100 Stunden Minimum wahrscheinlich dann spielen und so wie dieses Kampfsystem jetzt ist, habe ich keine Lust drauf, da 100 Stunden mich rumzuchaosen.
Ja, also mir hat Spaß gemacht bisher. Ich sehe da so coole Ansätze auf jeden Fall, aber es gibt auch noch viele Nervereien, die alles so ungelenker machen und dann unübersichtlicher, als es eigentlich sein muss.
Also es ist noch weit entfernt von so einer Ballett-Inszenierung wie zum Beispiel Batman oder so, was ja auch so diesen Actionkampf einfach super schön in einen Rhythmus irgendwie bringt. Und ich glaube, sowas wollten sie hier machen. Aber es ist noch nicht da,
die Komposition. Das alte japanische Ding, ne? Die verlieben sich dann in irgendwelche eigenen Ideen und Spielsysteme und da wird irgendwas drum gefropft und drauf gebaut, was sie wahrscheinlich in ihrem Kopf super ausgemalt haben. Aber du hast so ein bisschen ein leicht wirres Mischmasch an 1000 Elementen, wo das Grundsätzliche noch nicht mal so zu 100% funktioniert. Und darauf muss es fußen im besten Fall. Crisis Core war ganz gut gewesen vom Kampfsystem aus her. Also die Kingdom Hearts Sachen waren mir immer, das war so wildes Gebäsche, aber auch die Kamera war immer viel zu nah dran und ich habe da nie so ein gutes Spielgefühl bekommen, muss ich sagen. Ja, da werden jetzt die Kingdom Hearts Fans kommen und sagen, nein, du musst erstmal das und das und das lernen. Aber mich hat es wirklich nie so richtig angemacht. Ich hoffe, dass auf Crisis Core aufgebaut wird, weil das hat sich besser angefühlt als Kingdom Hearts und dass es hier in die Richtung geht, dass ich auch wirklich dann Spaß haben kann, selbst nach 60 Stunden Kämpfe, dass ich immer noch Bock auf den nächsten habe und nicht, dass ich dann sage, oh Gott, nicht schon wieder.
Ja, genau. Weil man braucht es halt einfach auch. Also du musst halt auch viel kämpfen, auch in der Demo, um einigermaßen aufzuleveln, bevor du dann halt eben diesen Behemoth irgendwie anvisierst, wenn du nicht dann eben diesen Finishing-Move machst mit dem Ramu.
Wenn die Kämpfe keinen Spaß machen, dann ist dein Spiel, also dein Japaner-Rollenspiel ist nichts wert, ne? Weil das ist die Hauptkrux der Sachen.
Und mehr als kämpfen und Behemoth und einmal den Ramu sehen, ist in der Demo eigentlich auch nicht viel drin. Also wie fandest du denn jetzt das als Demo? Also was mir jetzt völlig abging, war so ein bisschen die Welt und die Story. Da gibt's ja nicht viel. Also man führt 2-3 Gespräche, aber man hat jetzt ich habe noch keinen Eindruck davon, was will dieses Spiel hin. Also das, was du gesagt hast, so die Andeutung von dem Roadtrip und dass die vier Jungs untereinander irgendwie dann auch irgendwie ein cooles Gefüge haben werden, da vertraue ich jetzt einfach mal drauf, dass das ein cooles Setting werden könnte. Aber so erzählen tut die Demo jetzt noch nicht wirklich viel.
Gell? Nee, aber ich habe es auch mehr wirklich als Gameplay-Demo gesehen, weil gerade das ist es, was zumindest auch Square Enix ein bisschen so in die Köpfe reinballern soll der Leute. Nein, schaut euch an, wir sind Open World, wir haben so ein System, es funktioniert so und so. Mhm. Und die Charaktere haben ja auch so dieses, moderne AAA-Game, so GTA-mäßige, die labern die ganze Zeit untereinander.
Aber gut funktioniert, finde ich.
Was ganz gut ist. Und übrigens, da muss ich auch sagen, die ganzen Leute, als ich es gespielt habe und dann gestreamt habe ein wenig, warum packst du denn nicht auf Japanisch die Sprachausgabe? Mhm. Kann man mittlerweile wählen, das gibt's ja auch nicht so oft bei Final Fantasy Spielen. Gerade im Kampf, wenn du so sehr beschäftigt bist und wenn die anfangen Japanisch zu plappern und du zusätzlich auf Untertitel achten musst, dann wird's schwierig. Ja, dann wird es schwierig, dem vernünftig zu folgen. Also da lieber die Englische nehmen. Und ich fand so ein bisschen Charakterisierung war nett, aber ich habe es auch nicht gebraucht. Also ich muss nicht wissen, wo die Story hingeht. Ich muss nicht wissen, wo die Charaktere herkommen.
In der Demo meinst du jetzt?
In der Demo, genau. Das werde ich mir angucken, wenn das fertige Spiel da ist. Wenn mir dieses Look and Feel vom Spiel an sich gefällt und ich sage, okay, da möchte ich zumindest, kann ich mir vorstellen, ein bisschen mehr dran zu verbringen, dann müssen die Storyschreiber da hinterherkommen und mir eine spannende Welt aufbauen. Das will ich aber erst wissen, wenn das fertige Spiel da ist. Und zumindest das Look and Feel an sich gefällt mir ganz gut und es gibt viel Potenzial, da mehr draus zu machen. Technisch kann noch einiges passieren, finde ich. Ne? Also das, was wir gesehen haben, so von wegen Framerate und hier ein bisschen so Kantenbildung hier und da, das ist natürlich weit von dem entfernt, was die ersten Trailer suggeriert haben, wo wir uns gesehen haben, was? Diese Grafik ist möglich auf PlayStation 4 und Xbox One, wow! Das war es noch nicht, also da kann es gerne nochmal ordentlich dran gefeilt werden.
Ja. Es sieht aber jetzt nicht schlecht aus und die Atmosphäre ist auch schön, aber sowas wie Wettereffekte zum Beispiel, haben sie auch gesagt, sind jetzt noch nicht drin und was weiß ich, also ich meine, es sieht jetzt noch nicht nach einem absoluten PS4-Only-Spiel aus von der Leistung, aber es sieht schon besser aus als jetzt nur auf einer PS3.
Ja, was mich gewundert hat, also der insgesamt grafische Eindruck, als ich zuerst gesehen habe, ich dachte, das 13 sieht ja besser aus als das. Und es tut es, weil sie dort ja in-game besser kaschieren mit den Cutscenes, wo du den Übergang nicht wirklich merkst, wo in-game und Cutscenes anfangen, weil sie es eben geschickt miteinander verwoben haben. Hier ist alles quasi Echtzeit gerendert und du merkst eben, wo die Konsolen noch ein bisschen so am Schwächeln sind. Ich weiß jetzt nicht, ob eine PC-Version kommt, ob man das dann damit irgendwie wieder heile machen kann, aber in der Hinsicht hätte ich fast schon gedacht, warum schreibt dann nicht Square Enix am Anfang, dies ist noch eine frühe Demo, wir arbeiten noch dran.
Ja? Erklärt sich ja von selber, oder?
Es erklärt sich von selber, aber es gibt genug Leute, die sagen, ich hab's gesehen in der Demo, da war's noch nicht so. Ey, Alter, das ist so voll Scheißengrafik. Pass doch
auf. Ja, gut, aber so. die Demo kriegen ja auch nur Final Fantasy Käufer, von daher als Demo.
Na gut, man muss schon eine gewisse Toleranzgrenze haben, 50 Euro für Type Zero auszugeben. Weil das ist cool genug. Ein bisschen habe ich da reingespielt, aber nur die Hardcore Final Fantasy Fans werden auch 70 Euro für ein altes PSP-Spiel ausgeben jetzt. Was auch ein bisschen nach PSP noch ausschaut.
Übrigens, Xbox One übrigens auch, gell? Also Final Fantasy 15 ist jetzt kein PS4-exklusiver Titel.
Genau, ich hatte
nicht, dass jetzt hier die falsche.
Ich hatte es noch verwoben in einem Nebensatz, aber auf der Xbox One ist es auch. Ich habe so einen Grafikvergleich gelesen, da gibt's ja die schönen Seiten, die dann jedes Spiel oder jede Demo zerpflücken und sagen, guck mal, das Anti-Aliasing in Frame 15 ist noch nicht ganz gerade. Die meinten, dass die One-Version speziell der Demo um einiges schwächer sogar noch von der PS4-Version ist, dass die geringere Auflösung haben soll und wesentlich mehr in Stocken kommt. Also kann gut sein, dass sie eine PS4-Demo hatten und die ein bisschen so auf die Schnelle auf die One auch umgesetzt haben. Ja. Ich hoffe, dass das kein Indikator dafür ist, dass, wie wir es oft in der Vergangenheit gesehen haben, dass bei Multiplattform-Spielen die One einfach weniger Auflösung bekommt und mehr Geruckel hat, sondern dass sie es hinbekommen, dass es auf beiden Konsolen ein einigermaßen gutes Erlebnis wird.
Also ich freue mich auf Final Fantasy 15. Ich bin noch ein bisschen so, ja, also ich glaube, da müssen sie noch ganz schön viel machen. Also ich rechne mal nicht mehr damit, dass es dieses Jahr kommt.
Das können wir, glaube ich, ausschließen. Wir kommen im Jahr 2019.
Ja. Und ob das jetzt dann so, das Kampfsystem braucht echt noch viel Arbeit, meiner Meinung nach, aber es hat Potenzial. Also ich finde, die Welt hat Potenzial, die Charaktere auch. Und dieses Open-World-Setting sowieso. Also ich habe Bock auf so ein großes Final Fantasy. Und ich freue mich drauf auf jeden Fall.
Ich kann mir vorstellen sogar, dass das Kampfsystem schon wesentlich weiter ist als das, was wir gesehen haben.
Ja.
Weil ich wette, die Demo, die wir dabei bekommen haben, ist nicht eben der Stand zu dem Tag, wo die Demo rausgekommen ist, sondern wirklich schon Monate hinterher. Und dass gerade an den Sachen schon gefeilt wurde und jetzt Input mitgenommen wird. Ansonsten, es liegt immer in der Verantwortung natürlich der Storyschreiber und wie das Game miteinander verbaut ist. Ich hätte mal wieder Bock, mich richtig zu 100% in Final Fantasy fallen lassen zu können. Das hatte ich das letzte Mal beim 10er. Ja. Muss sagen, das ist auch schon über 10 Jahre her mittlerweile, einfach weil dort alles so zusammengekommen ist von Gameplay und Storyline und Charakteren und alles drum und dran, dass dieses Gefühl wieder drumherum kommt. In der heutigen Zeit wird schwierig, aber die beste Chance ist es jetzt wieder zu machen. Und hey, man muss sagen, egal, wenn Final Fantasy scheiße wird, in der allgemeinen Ansicht, wie es beim 13er gewesen ist. Trotzdem waren die Leute alle vorher gehypt und dann wird immer gesagt, beim nächsten wird's besser. Also der Hype wird nicht weniger werden. Beim 15er, wenn es rauskommt, es wird sich wieder Abermillionen mal verkaufen, es wird wieder genug Leute geben, die sagen, ist alles Bullshit und früher war alles besser, es wird genug Leute geben, die sagen, das ist geil, wie es geworden ist, und ich hoffe, dass ich eher in der letzten Kategorie lande, als mich ewig an die Erinnerung und die Nostalgie von damals ketten zu müssen.
Sehe ich genauso. Also Final Fantasy wird es gut tun, da mal wieder ein bisschen positiven Vibe abzubekommen. Absolut.
Ich warte auf Final Fantasy 13.4, das wird es dann retten, alles.
Gut, dann haben wir, glaube ich, genügend zur Demo erzählt, oder?
Ja, also ich hoffe, dass sie nicht zu überbordend war, aber da muss natürlich ein bisschen was raussprudeln zur Demo hier. Ja. Entschuldige ich mich einmal, wenn ich dann zu viel mal unterbrochen habe von der einen oder anderen Seite, und ich hoffe, es wird mir verziehen.
Du musst dich für nichts entschuldigen, Gregor. Du hast doch mein Passwort. Du darfst
das, immer unterbrechen. Das stimmt, das stimmt. Ich habe einfach deine Parts meine Länge gemacht und deine rausgeschnitten.
Genau, bei dir ist dann immer nur so, guten Morgen Manu, hallo, und dann bist, ja. nur, und dann bist nur noch du.
Ja, so sind ja meine Podcasts dann meist, kennst du ja.
Genau, deswegen schneidest du. Du nimmst sonst eigentlich immer Gespräche auf, aber es bleibt einfach nur Monolog übrig bei dir.
Ja, es sind 7 Stunden Podcasts, aber dann bleiben eben nur die 3 Stunden von mir über. Am Ende so. Aber ganz ehrlich, das sind auch nur die interessanten Parts, oder?
Eben, was willst du? So ist es. Die Leute hören doch wegen dir.
Große Marke hier. Labertasche. Okay, dann. Gut. Aber ich bedanke mich dafür, dass du mir dein Passwort gegeben hast.
Gerne, immer doch.
Und für die Leute, die mich bei euch hören, ihr könnt mich finden auf greg-rpgheaven.de, bei YouTube natürlich auch bei twitch.tv/rocketbeans.tv, mittlerweile unser großer Twitch-Sender, gibt's ja auch etliche Sendungen und Live-Let's Plays, wo ich unterwegs bin, und auch auf twitch.tv/emp-de, Zeit für Werbung muss sein, wo ich dann wöchentlich samstags und sonntags von 16 bis 18 Uhr Livestreame, unter anderem mit großen Shows. Gregor Zock, Zeldas habe ich durchgespielt. Also wer Bock hat, kann gerne da gucken. Und jetzt darfst du auch gerne Werbung machen für die Leute, die es bei mir hören.
Genau, und wer mich bei euch hört oder bei dir, wir sind Insert Moin, habt ihr ja am Anfang mitgehört. Wir senden jeden Tag einen Podcast, Montag bis Freitag, und am Sonntag gibt es dann immer einen Brunch mit einem Metathema auf insertmoin.de oder bei iTunes. Einfach mal nach Insert Moin gucken. Wir sind meistens auch da oben in der Liste, daneben Gregor und Co.
Ja, wenn ich mal wieder was mache. No?
Ja, ich meine, die Plauschangriffe halten sich ja seit Jahrzehnten da drin, obwohl da nichts mehr passiert.
Gut, man muss sagen, solange MTV die noch on air lässt, wenn es so Gelegenheiten gibt, wo Leute iPods oder iPhones geschenkt bekommen,
dann holen die sich die Plauschangriffe vor.
An Weihnachten kann es durchaus sein, ich gucke dann irgendwie auf die iTunes-Liste, da ist irgendwie Platz 1 bis 50 Plauschangriffe von mir, weil alle sich dann hingepackt haben. Ich hoffe, dass die MTV noch dann lange Zeit on air lassen. Ansonsten gibt es die aber auch bei mir. Bei YouTube versuche ich ein Archiv aufzubauen.
Genau, habe ich mitgekriegt. Du transportierst die so langsam darüber. Gell?
Ja, auf Nummer sicher gehen lieber, ja. Ne? Bevor die irgendwie verloren gehen. Und ich kann mir ja auch nicht wirklich den Webspace leisten, die dann permanent offen zu lassen. Da ist YouTube momentan ganz hilfreich.
Und wer noch mehr Gregor bei Insert Moin hören möchte, einfach mal in den Archiven gucken. Da es gibt auch schon einige Folgen.
Genau, guckt einfach, welche Folgen die meistgeladenen sind bei euch. Ja. Ne? Sortiert danach und dann wisst du Bescheid. Bescheidenheit ist eine Zier. Ne?
Gregor, es war mir eine Freude. Wir treffen uns spätestens 2022 wieder, wenn Final Fantasy 15 dann rauskommt.
Nein, Final Fantasy 15 2.
Ja, 2, genau.
Ja.
Gregor Returns.
Ich werde nicht locker lassen, bis die mich mal einbauen irgendwo. Ja, dann muss ich denen sagen, Leute, ich will mindestens ein Summon sein.
Ja, aber dann brauchst du halt noch ein bisschen mehr Frisur.
Nein, das versuche ich auch zu probieren. Jedes Mal, wenn ich einen Entwickler zum Interview irgendwo davor habe, sage ich, warum gibt es keine Final Fantasy Charaktere mit Glatze? Ja, und ich habe sogar mal eine ehrliche Antwort bekommen. So kleine Anekdote können wir noch mal reinschmeißen. Final Fantasy 9 gab es einen Charakter namens Steiner. Das war ein Ritter, der hatte immer so einen Ritterhelm obendrauf. Der hat eine Glatze, aber unterm Helm. Hat man nur nie gesehen, weil er den Helm nie abgenommen hat. Zumindest hatten wir einen.
Ich stelle mich dich gerade als Summon vor, wo du dann so ein Mega-Wrestling-Move machst mit der gesamten, mit der ganzen Meute.
Mit der Erdkugel.
Ja, ja. Genau.
Einen Back-Suplex, zack. Weltbreaker in 2. Fertig, aus. Und macht dann nur 15 Schaden von 8000.
Das wäre auch mal schöner Move, oder? So ein Mega-Spektakel. Eine Viertelstunde Animation und dann so 12 Damage.
Das wär's mir wert. Einfach da, weil ich würde so, mich so kaputt lachen dazu.
Der Troll-Move schlechthin. Gut, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und
bis dann.
Tschüss.